Wir setzen unsere Betrachtung fort, indem wir jetzt zur nächsten Bitte übergehen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir wollen uns zunächst an einige Schriftstellen erinnern, hier besonders aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 1 bis 8 heißt es: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, der Vater ist der Winzer. Er beschneidet die Reben, damit sie noch mehr Frucht bringen. Und weiter: Bleibt in mir und ich in euch, dann bringt ihr reiche Frucht. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt. Denn Johannes Kapitel 14, Vers 13 heißt es: Alles, um was ihr in meinem Namen bitten werdet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10 heißt es: Denn seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen, die Gott für uns im Voraus bestimmt hat, damit wir mit ihnen unser Leben gestalten. Diese Schriftstellen fassen ganz gut zusammen, was wir bisher betrachtet haben, nämlich, dass wir erschaffen worden sind, damit der Sohn in uns den Vater verherrliche. Wir sind im Sohn erschaffen worden, in der Menschheit des Sohnes, damit der Sohn den Vater in uns verherrliche und der Vater in uns seinen Sohn verherrliche. Das wollen wir mal so als Grundgedanken voranstellen. Die Akte unseres Lebens sind von Ewigkeit her in der Menschheit Jesu vorbereitet worden. Die Seite unseres Lebens ist bereits im göttlichen Willen geschrieben, teilte Herr Luisa mit. Sie werden mit uns in der Empfängnis gebildet als mitgegebenes Erbe für unser Leben. Das heißt jetzt nicht, dass wir sozusagen wie Marionetten vorherbestimmt sind, sondern wir haben die Freiheit, ob wir das, was Gott für uns vorbereitet hat, annehmen und leben wollen, oder ob wir unser eigenes Leben unabhängig von ihm leben wollen. Die Akte, die der göttliche Wille in uns verwirklichen will, stehen für uns bereit. Unser menschlicher Wille hat die Freiheit, dem Wirken des göttlichen Willens in uns zuzustimmen und mitzuwirken oder sie zu verweigern. Wenn unser menschlicher Wille sich selbst leben will, bleiben die Akte, die Gott als primärer Akt in uns initiiert, leer vom Leben des göttlichen Willens. Diese Leerräume müssen dann im Fegefeuer gefüllt werden mit den Akten, die Jesus in seiner heiligen Menschheit zurückerworben, repariert und neu gezeugt hat. Die Seelen im Fegefeuer durchlaufen die Passion Jesu Christi, je nach den Leiden, die sie ihm verursacht haben, die er ihretwegen auf sich nehmen musste, um ihre Akte nach dem Plan des göttlichen Willens wiederherzustellen. Die Bitte, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, dürfen wir also so verstehen, dass die Akte, die der göttliche Wille im Himmel, das heißt in der Menschheit des Gottessohnes vorbereitet hat, sich in uns verwirklichen sollen. Dies ist natürlich nur mit der Gabe des göttlichen Willens in der Seele möglich. Der göttliche Wille kann sein göttliches Leben und seine unendlichen Akte nur aus dem bilden, was er selbst ist, aus seiner eigenen Substanz. Ohne den göttlichen Willen als inneres Leben der Seele bleiben alle unsere Akte, selbst wenn wir sie nach dem göttlichen Willen üben, leer vom Leben Gottes. Sie werden nur gefüllt mit den Wirkungen des göttlichen Willens. Ohne die Gabe des göttlichen Willens fehlt uns die innere Quelle, um den menschlichen Akten ihr göttliches Leben mitzuteilen. Die Tugendakte, die mit dem menschlichen Willen geübt werden, können die Widerspiegelung des göttlichen Willens als Wirkungen empfangen, so wie die Erde die Wirkungen des Sonnenlichtes empfangen kann, ohne diese Quelle in sich selbst zu besitzen. Es bleiben gute Werke, die Wirkungen des göttlichen Willens sind, ohne dass sie ihn als Quelle in sich besitzen. Die Akte, die aus der Gabe des göttlichen Willens hervorgehen, werden in göttliche Leben umgewandelt. Das heißt, sie tragen in sich die zeugende und schöpferische Kraft des göttlichen Willens. Sie vermögen göttliches Leben in anderen Seelen zu zeugen. Diese göttlichen Leben sind also ein Abbild der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Der Vater zeugt seinen Sohn, der Sohn ergießt sich in den Vater, und aus der gegenseitigen Liebe wird der Heilige Geist gezeugt. Der Heilige Geist ist es, der diese Zeugung des göttlichen Willens, der Dreifaltigkeit in den Seelen bewirkt. Er bildet in den menschlichen Akten das Bild des Sohnes, der Menschheit, die Menschheit Jesu. Der Vater zeugt dem göttlichen Willen durch den Heiligen Geist seinen Sohn in der Seele. So verherrlicht der Vater in der Seele seinen Sohn und sein Sohn verherrlicht in der Seele seinen himmlischen Vater. Und diese gegenseitige Verherrlichung geschieht durch den Heiligen Geist, der die Vereinigung des Vaters und des Sohnes in der Seele zeugt. Man könnte vielleicht sagen, dass diese göttlichen Leben, die in den menschlichen Akten gezeugt werden, Inkarnationen des Heiligen Geistes sind. Diese lebendigen Akte zeugen das Leben Gottes selbst in Gott, in der Seele und in den Seligen des Himmels. Sie schenken Gnaden den Seelen auf Erden, sofern diese disponiert sind, und bereiten sie für den Empfang der göttlichen Leben vor. Die Akte im göttlichen Willen sind Akte, die der göttliche Wille selbst im menschlichen Willen zeugt. Der menschliche Wille wird zuvor ganz von sich selbst entleert, um als Rohmaterial für den göttlichen Akt sich darzubieten. Der menschliche Wille ist in diesem Fall wie ein vorbereiteter Acker, der in sich den göttlichen Samen aufnimmt, den Gott in der Seele vermehren will, der in der eigenen Seele und in Gott selbst wachsen und sich in vielen anderen Seelen und in der ganzen sichtbaren und unsichtbaren Schöpfung vervielfältigen soll, um alle Werke der Schöpfung zu bevölkern und so den Vater durch den Sohn zu verherrlichen. Die Seelen im Himmel leben alle im göttlichen Willen. Sie werden von ihm beseligt. Er ist sozusagen ihr inneres und auch ihr äußeres Leben. Menschlicher Wille ist ganz damit beschäftigt, den Akten des göttlichen Willens zu folgen und seine Herrlichkeiten aufzunehmen, so viel es ihnen als Geschöpf möglich ist. Ihre Fassungskraft im Himmel bestimmt sich nach dem Maß, das Gott von Ewigkeit her für sie vorgesehen hat und das sie, je nach ihrem treuen Mitwirken, auf Erden noch erweitern konnten. Im Himmel gibt es nicht diesen Widerspruch zwischen dem göttlichen und dem menschlichen Willen. Der göttliche Wille füllt die Seele so sehr aus, dass der menschliche Wille wie bezaubert seinen Akten folgt. Die Seele will nur noch das, was Gott will. Was du willst, das will auch ich. Darin findet die Seele ihr höchstes Glück, und ihr Wille findet darin seine höchste Freiheit, im göttlichen Willen zu wirken. Das ist jedoch nur möglich, weil der menschliche Wille zuvor völlig von sich selbst entleert worden ist. Er ist jetzt wie ein kostbarer Kelch, der den kostbaren göttlichen Wein in sich empfängt. Das Gleichnis oder die Episode im Evangelium, wo Jesus das Wasser in den Wein verwandelt hat, ist ein sehr anschauliches Bild dafür, was Gott vorhat. Er will unsere menschlichen Akte in sein göttliches Leben umwandeln. So bitten wir also jetzt den Herrn, er möge in uns sein göttliches Leben zeugen, um in unserem menschlichen Willen zu herrschen und zu regieren. Unser menschlicher Wille muss dabei auf sein Eigenleben verzichten, muss sich von allem Eigenen entleeren, um dem göttlichen Willen den ersten Platz und die volle Verfügungsgewalt über uns zu überlassen. Wie das auf Erden geschieht, dafür finden wir ein anschauliches Beispiel im Leben und in den Schriften von Luisa Picaretta. Es ist ein langer Prozess, den der Herr in Luisa begonnen hat und ihr dann nach und nach offenbart hat, was er in ihr gewirkt hat. Zunächst wirkt Gott alles in einem einzigen Akt und offenbart es der Seele dann nach und nach, damit sie in diesem einen ewigen Akt folgen kann. Dasselbe geschieht auf Erden wie auch im Fegefeuer nur nach und nach, in einem längeren Prozess, mit Hilfe der Gnade, den Kenntnissen des göttlichen Willens und unserem treuen Mitwirken. Die Samen dieses göttlichen Lebens empfangen wir auf Erden durch die Kenntnisse, die wir durch die Wahrheiten im Buch des Himmels aufnehmen. Sie enthalten göttliche Leben, die jedoch wachsen und sich entfalten wollen durch die Akte, die wir im göttlichen Willen tun. Es kommt also nicht nur darauf an, dass wir diese Wahrheiten lesen und zu verstehen suchen, sondern wir müssen sie auch tun, praktizieren. Dadurch wird unser menschlicher Wille nach und nach besiegt und lässt sich vollständig vom göttlichen Willen beherrschen. Die Seele muss sich immer mehr mit diesem Licht der Wahrheiten füllen, mit diesen göttlichen Samen und sie durch weitere Kenntnisse und Akte bewässern und aufgehen lassen. Mit jeder weiteren Kenntnis, die wir aufnehmen, lässt sie die bisher empfangenen Wahrheiten, die göttlichen Leben in uns reifen und wachsen. Durch die Leiden, an denen der Herr uns teilnehmen lässt, entleert er unseren Willen von den Anhänglichkeiten unserer menschlichen Natur und weitet die Fassungskraft unserer Seele, um immer mehr mit dem Leben und der Liebe seines göttlichen Willens ausgefüllt zu werden. Es ist ein fortschreitendes Wachstum des erobernden und schöpferischen göttlichen Willens in der Seele, wodurch auch die Seelen im Himmel neue Herrlichkeiten empfangen, die ganze Schöpfung neues Leben empfängt. So wird die Seele jetzt schon auf Erden zum Bürger des Himmels und beseligt die Seligen durch die Wunder des erobernden göttlichen Willens, der in ihr wirkt und zunehmend sein göttliches Leben in ihr bildet und vermehrt. Der ganze Himmel nimmt an diesen Wundern teil. Beten wir zum Abschluss. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Lass deinen göttlichen Willen in uns regieren und ohne Unterlass in unseren Akten und Leiden die Meere deiner göttlichen Eigenschaften bilden. Lass uns unseren menschlichen Willen deinem göttlichen Willen verloren gehen, damit er allein unser Leben sei, wie im Himmel, so auch jetzt schon, in unserem Erdenleben. Wir setzen diese Betrachtung jetzt fort. Ich habe noch ein paar Ergänzungen dazu. Wie kann der menschliche Wille im göttlichen Willen leben? Erinnern wir uns wieder zunächst an einige Schriftstellen. Johannes 15,4 heißt es: Bleibt in mir und ich in euch. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 8, Vers 32, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Matthäus 7, Vers 13, 14, geht durch das enge Tor, denn weit ist das Tor und breit der Weg, der ins Verderben führt, und es sind viele, die auf ihm gehen. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und es sind nur wenige, die ihn finden. Matthäus 16, Vers 25. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Zitat Ende. Was uns hindert, im göttlichen Willen zu leben, ist unser menschlicher Wille. Das ist seit dem Sündenfall so. Der Herr sagt sogar, der menschliche Wille und der göttliche Wille stehen einander unversöhnlich gegenüber. Es kann keinen faulen Frieden durch Kompromisse zwischen ihnen geben. Sie wirken nicht gleichzeitig in der Seele. Entweder es wirkt der göttliche Wille oder der menschliche Wille. Erst wenn der menschliche Wille so weit umgewandelt ist, dass er nichts anderes mehr will, als was der göttliche Wille will, kann man von einem gemeinsamen Wirken sprechen. Dann erst wirkt der menschliche Wille im göttlichen Willen. Der menschliche Wille ist das größte Wunder der Schöpfung, denn er ermöglicht es uns, den göttlichen Willen zu lieben. Sonst wären wir ja nicht mehr als eine Maschine. Doch er wurde geschaffen, um vom göttlichen Willen geführt und gestützt zu werden und dem Wirken des göttlichen Wollens in Freiheit zuzustimmen und zu folgen. So wie die Seele das Leben des Leibes bildet, so sollte der göttliche Wille das Leben des menschlichen Willens bilden und ihn beleben. Ohne Seele zerfällt der Leib zu einem stinkenden Kadaver. Ähnlich zersetzt sich der menschliche Wille, wenn er nicht vom göttlichen Willen beseelt wird. Im Pfad der Erlösung passt sich der menschliche Wille den Forderungen des göttlichen Willens an, aber er hat immer noch ein Eigenleben. Er lebt von den Reflexionen des göttlichen Willens, das heißt von seinen Wirkungen. Er selbst tritt nicht in den göttlichen Willen ein und umgekehrt tritt der göttliche Wille nicht in den menschlichen Willen ein. Sie bilden vielmehr füreinander gegenseitig das Kreuz. Um im göttlichen Willen zu leben, muss der menschliche Wille von sich selbst entleert werden. Die Wahrheiten über den göttlichen Willen haben die Kraft, den menschlichen Willen zu bezaubern und mit ihren Lichtstrahlen zu erobern, zu durchbohren und von sich selbst zu entleeren. Der menschliche Wille nimmt in diesem Prozess zunehmend das Gewicht des göttlichen Willens wahr. Der göttliche Wille durchkreuzt immer wieder durch sein äußeres Wirken den menschlichen Willen. Der menschliche Wille muss freiwillig sein Fiat sprechen in allen Umständen des Lebens, die der göttliche Wille disponiert und die dem menschlichen Willen so oft zuwider sind. Dies ist ein fortwährendes Martyrium, das die Seele auf sich nehmen muss. Es ist, wie Luisa sagt, ein Sterben, ohne sterben zu können. Denken wir an die Worte Jesu: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf sich. Dieses sich selbst verleugnen kann niemand aus eigener Willenskraft. Es ist ein Wirken Gottes in der Seele notwendig, ein permanentes Wunder des göttlichen Willens, größer als die Auferweckung eines Toten. Jesus lehrt Luisa, dass in jedem Akt, den die Seele im göttlichen Willen tun will, der göttliche Wille den Schlag für ihren menschlichen Willen vorbereitet. Die Umwandlung in unserer Seele geschieht durch das Wirken Gottes, für das die Seele sich disponieren muss. Dies geschieht durch die Kenntnisse, die sie aktiv in sich aufnehmen, meditieren und praktizieren muss. Durch die Wahrheiten im Buch des Himmels erkennt die Seele zunehmend den Wert des göttlichen Willens. Sie lernt im Licht der Wahrheiten auf das zu schauen, was sie gewinnt, vergisst sich selbst und schaut nicht mehr auf das, was sie menschlich gesehen verliert. Wenn wir uns disponieren, um im göttlichen Willen Jesu zu leben, bereitet der göttliche Wille den Schlag vor, um unseren menschlichen Willen zu treffen, damit er sich selbst absterben kann. Dies geschieht auf dem Weg, den Jesus selbst gegangen ist und für uns vorbereitet hat. Es ist sein heiliger Kreuzweg, seine permanente innere bis in seine innersten Fasern und seine äußere Passion. Kommen wir nun auf das Problem des Leidens im göttlichen Willen. Lukas 14, 27 heißt es, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und auch in Matthäus 16, 24 hören wir, darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Ein großes Problem ist die Frage, welche Rolle die Leiden im göttlichen Willen spielen. Der göttliche Wille ist in sich unberührbare Glückseligkeit. Das Leiden ist eine Folge der Ursünde und beginnt, sobald die Seele aus dem göttlichen Willen austritt. Doch Gott hat es durch die geopferte Menschheit Jesu so gefügt, dass das Leiden ein Mittel der Erlösung wird, wenn es aus selbstloser Liebe angenommen wird. Jesus hat durch Leiden und Tod den göttlichen Willen für uns zurückerobert, indem er in seinen Leiden das Leben des göttlichen Willens gezeugt hat. Seine Leiden haben sich in göttliche Leben der Liebe gewandelt, die durch ihre göttliche Fruchtbarkeit auch in unseren Leiden göttliche Leben zeugen können. Obwohl kein Leiden in den göttlichen Willen selbst eintritt, kann der göttliche Wille in der Seele Leiden zulassen oder sogar erzeugen, um durch diese Leiden den göttlichen Willen zu erobern und in den Leiden der Seele göttliche Leben zu zeugen. Dies war der Weg und die Mission Jesu im Werk der Erlösung und im Werk der Heiligung. Luisa ist ein lebendiges Beispiel, denn sie hat nicht nur ein menschliches, sondern auch ein göttliches Martyrium der Beraubungen Jesu durchlebt. Wenn wir im göttlichen Willen leben wollen, sollen auch wir Jesus ähnlich werden im Leiden. Die Mutter Gottes und auch Luisa haben sich in ihren Leiden immer mit den Leiden Jesu vereinigt. Er konnte seine Leiden in ihnen erneuern und sie in seine erlösenden und heiligenden Leiden absorbieren. So durfte auch Luisa lebhaft erfahren, wie der göttliche Wille sie in ihren Leiden und Durchbohrungen des Herzens umarmte und ihr seine unbesiegbare Stärke und Stabilität vermittelte. Das Kreuz ist nach den Worten Jesu an Luisa wirksamer als alle Sakramente zusammen. Denn es disponiert die Seele und macht sie transparent, vereint sie mit dem göttlichen Willen, sofern die Seele freiwillig zustimmt. Deshalb verlangt der Herr oft ein Opfer von der Seele, Zeigt ihr zuvor den Umfang und das Gewicht des Opfers, damit sie freiwillig in vollem Bewusstsein die Schwere des Opfers zustimmt, nicht gezwungen durch die unvorhergesehenen Umstände. Sonst könnte die Seele leicht sagen, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich nicht zugestimmt. Jesus sprach davon, dass die Tür eng ist und es viele gibt, die versuchen werden einzutreten, es ihnen aber nicht gelingen würde. Worin besteht das Hindernis? Es ist unser menschlicher Wille, der dem göttlichen Willen die Türe verschließt. Der menschliche Wille bildet für den göttlichen Willen das Kreuz und umgekehrt. Das Tor ist eng, denn es ist das Kreuz in unserem Leben, das unserem menschlichen Willen und unserer menschlichen Natur so sehr widerstrebt. Um durch dieses Tor zu gelangen, muss man den eigenen Willen verleugnen, um den göttlichen Willen anzunehmen und ihm den ersten Platz einzuräumen. Der göttliche Wille selbst wird also für den menschlichen Willen zum Kreuz. Jesus hat uns durch sein heiliges Leiden die Tür geöffnet, indem er unsere Leiden in seine Leiden absorbiert hat. Wenn wir unsere Leiden mit den seinigen vereinigen, dann können sie in den göttlichen Willen umgewandelt werden. Der Weg in das Reich des Vaters führt also durch die geopferte und verherrlichte Menschheit Jesu. Sein Reich ist das Leben in der Gabe des göttlichen Willens. Es muss verkündet und bekannt gemacht werden, damit jene Seelen eintreten können, die sich dafür disponieren und sich entschließen, in seiner Liebe leben zu wollen. Das schöpferische Wort Jesu disponiert die Seelen, die guten Willens sind, und öffnet ihnen die Türen.